herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne und diesmal auch wieder mit Frau Eichler. Moin, Frau Eichler, endlich wieder.
Moin, da bin ich wieder.
Ja.
Aus den Tiefen, guck mal, pünktlich. Pünktlich noch ein paar Hüsterchen.
Ja.
Ach ja, diese Körper, ne? Also, ja, das ist, die müssen wir irgendwann mal überwinden,
ich sag's dir. Das ist schwierig.
Ja.
Wieder gesund, wieder da. Es freuen sich alle, da bin ich mir ziemlich sicher. Also alle die, die mich das letzte Mal alleine ertragen mussten. jetzt sind wir wieder zu zweit, das ist auch gut so. Ja, wie ist es dir denn so? Also ich meine, ne, es ampelt ja vor sich hin.
Es ampelt so vor sich hin. Ja, man ist gespannt. Hm. Man hört so die Nachrichten morgens und denkt sich, ja, okay, macht mal hinne hier. Das wird ja noch eine Weile dauern.
Ja, das glaube ich auch. Also man hat sich ja jetzt vorgenommen, die haben sich ja vorgenommen, zum Nikolaustag schon fertig zu sein, ne?
Da bin ich mal gespannt. Ja. Aha, gut. Aber gut zu wissen, weil der letzte Ministerstand war eigentlich vor Weihnachten, wollen sie eine Regierung gebildet haben, aber vor Nikolaus natürlich besser.
Also die wollen da wirklich Zug reinbringen wohl. Ich habe heute bei YouTube ein Interview gesehen mit, wer heißt sie denn noch, diese FDP-Frau, dieser neue Star?
Ja, doch, aber so ähnlich. Gott, wer ist sie denn?
Das ist ein
Elend. Doch, Strack.
Ja, die heißt nämlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Hm. Heißt die. Das soll ja wohl die angehende Verteidigungsministerin sein. Und die ist, glaube ich, vorher Bürgermeisterin in Düsseldorf gewesen und die ist ziemlich cool drauf. Die fährt ja Motorrad, ne, und ist irgendwie 60, glaube ich, oder irgendwie so. Und ich habe die bei Lanz gesehen, also war auf YouTube, und da war auch irgendeiner von der CSU. Und da ging es um Cannabis. Und da saß diese 60-jährige FDP-Frau und sagte zu diesem, ich glaube, 40, 35-Jährigen, jetzt seien Sie doch nicht so spießig, 50% der Jungen Union wollen kiffen.
Und das ist total gut.
Also, die scheinen irgendwie sehr locker. Also, das ist lustig. Die erste Frau der FDP seit ganz langer Zeit, die wirklich, oder überhaupt die erste Person, die ich wirklich cool finde.
Das klingt cool. Ja, ja, Cannabis, also das sehe ich im nächsten Jahr. Da hält eigentlich keiner mehr was dagegen, glaube ich, sobald die neue Regierung steht.
Nee, da.
Das Erste, was fällt, das ist so unkontrovers, ja. Außer bei der Union.
Ja, und bei der AfD wahrscheinlich, ne?
Ja gut, die haben andere Drogen, wie man sieht. Die sind definitiv schlimmer, was auch immer die nehmen.
Das stimmt.
Ich möchte nichts davon.
Nee, nicht so gerne. Nicht so gerne. Ja, wobei die Union sich ja mittlerweile auch komplett selbst zerlegt, ne? Also
ja.
Wahnsinn. Da dachtest du jahrelang, die SPD schafft sich ab und jetzt kommt die CDU und sagt, ne, warte, das können wir schneller.
Genau. Hold my beer.
Ja, genau. Wow. Meine Güte, ey, wenn ich die CDU wäre, ne, ich würde die CSU so in den Wind schießen. Ich würde sagen, okay, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber nicht mehr mit uns.
Ja.
So. Das ist schwierig. Also, boah, das war ja schon Sabotage fast. Also, das ist ja fürchterlich, was der Söder da von, also quergeschossen ist da während des Wahlkampfs und so. Und jetzt ja auch noch und danach, also quasi nach der ganzen Wahl und immer noch und boah, das ist ja ein furchtbarer Haufen. Da hätte ich als CDU aber keinen Bock drauf. Weiß ich nicht. Also.
Ich auch nicht, aber ich hätte auch keinen Bock auf die CDU. Also.
Tja.
Das hat sich alles geändert, aber es stimmt. Also besonders beeindruckend finde ich das ja eigentlich mit der SPD, dass die plötzlich echt, das sah ja vorher so aus, als ob die sich komplett irrelevant machen und plötzlich sind sie schon allein deswegen wieder wichtig, damit die CDU nicht zu viele Prozentpunkte kriegt. Also Wahnsinn.
Schon so. Das ist schon so. Ja, jemand darf gespannt sein. Ich bin sehr gespannt. Also vor allem, wer am Ende das Finanzministerium bekommt, da bin ich tatsächlich sehr drauf gespannt. Weil eigentlich darf die SPD das nicht abgeben. Eigentlich muss die das haben. Als stärkste Partei darfst du niemals das Finanzministerium in der kleineren Partei übergeben eigentlich. Weil das verteilt ja die Gelder. Das ist ja dafür zuständig, welches Ressort wie viel Geld bekommt und so. Dann ganz, ganz wichtiges Ministerium. Neben dem Bundeskanzler ist es eigentlich so das Ministerium schlechthin. Der Rest ist nice to have, aber das Ding musst du eigentlich haben. Hm. Also, das wird noch spannend.
Ich schaue mir das dann genauer an, wenn die fertig sind. Bis dahin habe ich eh keinen Einfluss. Und die Namen kann ich mir sowieso alle nicht merken.
Ach ja. Doch, Habeck.
Werde mir dann mal irgendwie meinen Journalisten oder YouTuberin meines Vertrauens suchen, die das neue, die neue Regierung vorstellt, und dann weiß ich wieder mehr.
Ja, man hört ja jetzt immer der Tag. Hört man jetzt mehr auf dem Deutschlandfunk als Podcast.
Du sagtest Podcast, Moment.
Der und da hört man das ja immer alles.
Ja. Ach so, WDR?
Nee, Deutschlandfunk. Hm?
Ach, Deutschlandfunk.
Das war der Tag oder so irgendwie.
Ah, da, ja. Stimmt, heißt, das ist ja nicht so schlau benannt, wenn die alle gleich heißen hier. Na gut.
Ja, und das, da muss man dann die gesamte Sendung abonnieren, weil sonst hat man immer nur, sonst hast du in einem Feed 4, 5 Beiträge auf einmal. Also quasi 4, 5 Podcasts.
Ah, verstehe.
Ja. Das ist immer ganz wichtig, dass man beim Deutschlandfunk die Gesamtsendung oder die ganze Sendung oder wie die das auch immer nennen, auch beim Deutschlandfunk Kultur, die verstehen einfach nicht, dass die Leute einzelne Beiträge nicht abonnieren, wenn die auf einmal irgendwie rausgeschossen kommen. Das gibt es, glaube ich, so gut wie gar nicht. Also Podcasts sind halt als Gesamtsendung zu hören. Und wenn, dann macht man Kapitelmarken rein. Aber man schießt nicht die einzelnen Beiträge. Aber das verstehen die nicht. Das ist für die irgendwie böhmische Wälder. Das ärgert mich schon. Es gibt nämlich ein Deutschlandfunk-Magazin, was ich unheimlich geil finde. Das ist eine unheimlich tolle Sendung. Aber es gibt keinen, jedenfalls nach meinem derzeitigen Wissensstand, kein Feed, wo die gesamte Sendung zu hören ist. Sondern immer nur die Beiträge. Und das macht mich ramdösig. Ich will ja die Sendung auf einmal hören.
Ja. Ja, ich habe ja ein Feed, da sind immer 30-Minuten-Folgen drin.
Ja, genau.
Das sind das dann auch nur Einzelbeiträge? Ach, das ist das. Gut. Ja, sehr gut.
Ja, 30 Minuten ist das.
Das ist doch wunderschön. Dann habe ich jetzt noch mehr, um meine Podcast-Liste zu verlängern.
Nein, das höre ich immer morgens. Das finde ich immer total gut.
Ja. Das ist mir auch mehr als genug für das Tagesgeschehen. Auch. Also irgendwie Tagesschau und Deutschlandfunk, weil man hat eh keinen Einfluss auf die internationalen Geschehnisse. Und mich dann ständig aufzuregen, weil, keine Ahnung, immerhin jetzt nicht mehr Trump, aber irgendwer was Dummes gesagt hat im Internet, das denke ich mir immer, nee, das muss man sich nicht antun. Die wichtigen Dinge kriegt man auch gerade über die klassischen Medien in der richtigen Reihenfolge zur richtigen Zeit. Mit ein klein bisschen Rückblick zumindest oder Umsicht so gesagt. Das ist okay. Ja. Klar, die Themen, die mich dann mehr interessieren, da möchte ich dann auch mehr Stimmen zu hören, aber so ein Weltgeschehen wie Bundesregierung ist hält mich eh keiner davon ab, zwischendurch irgendwie 1000 Sachen zu googeln und nachzulesen. Und das kann man dann ja immer noch machen. Hm.
Wobei man sagen muss, beim Deutschlandfunk kannst du echt fast alles abonnieren. Und auch beim Deutschlandfunk Kultur, die sind echt gut.
Ja, das stimmt.
Die sind echt gut. Die können was.
Ja, ja. Aber überhaupt, also ich bin eigentlich in den letzten Jahren interessanterweise viel, oder anders, seit ich nicht mehr, das ist schon viele Jahre jetzt eigentlich, nicht mehr lineares Fernsehen oder Radio viel höre, außer mal im Auto oder so, sondern die Mediatheken und die Podcasts und so weiter von den gleichen Sendern, muss ich sagen, bin ich sehr angetan irgendwie. Es gibt so viele tolle Sendungen. Also
ja, unsere zum Beispiel.
Radio, ne? Klar, genau, unsere zum Beispiel. Nein, aber jetzt von aus den öffentlichen rechtlichen Medien meine ich, also sei es vom Deutschlandfunk, sei es vom WDR, NDR, SWR. Die haben echt eine Menge tolle Sendungen.
Das stimmt.
Oder wenn dann weiter guckst, irgendwie von der Zeit, höre ich auch ein paar Podcasts sehr gerne.
Ja, die sind mir immer zu lang.
Ja, das stimmt. Die wähle ich auch immer nur aus. Also da gibt es nichts, wo ich echt jede Folge höre. Aber da gibt es eh nur insgesamt sehr wenige, wo ich wirklich jede Folge höre. Das ist dann doch ein bisschen viel. Egal wie gut. Das stimmt. Außer die Tagesschau. Aber die ist kurz.
Ja, ich höre halt das philosophische Radio noch vom WDR.
Ah, ja.
Und Sein und Streit vom Deutschlandfunk Kultur ist auch Philosophie. Natürlich Fazit von Deutschlandfunk Kultur, das ist so Kultur vom Tage. Ja, das muss das da. Es gibt so Dinge, die müssen, also, ne? Ja.
Das muss sein. Ja, Sein und Streit, guck mal, den hatte ich auch noch vergessen. Also sehe ich gleich Kulturgeschichte des Vampirismus und abonniert. Das sind Themen, die E-Mail kommt.
Ja, das ist wichtig für mich. Das ist wie bei YouTube zum Beispiel SRG oder SRF, ich weiß immer gar nicht, die haben sich, glaube ich, irgendwann mal umbenannt, das Schweizer Fernsehen. Da gibt es Sternstunde Philosophie.
Ja.
Oh, ist das eine tolle Sendung. Ich muss ja nicht mit allen einer Meinung sein, aber fantastisch, gefällt mir sehr gut.
Das war doch eine Wunder. Hey, wir hatten mal wieder Themen zur Pre-Show. Wie kommt das denn zusammen?
Keine Ahnung. Hatten wir? Ja.
Es muss Herbst sein.
Ja.
Unsere Hirne fangen wieder an, normal zu funktionieren. Ach. Wunderbar. Wollen wir mal in die Sendung?
Ja, ich dachte, wir könnten vielleicht mal in die Sendung dingsen.
Wir dingsen in die Sendung.
Ich habe unsere Sendung umbenannt.
Ah, so, ja, okay. Sehr gut, mich zu informieren, ja. Okay.
Das habe ich vergessen. Ich glaube schon länger. Das habe ich aber auch vergessen. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, das habe ich aber auch vergessen.
Profis am Werk, ja.
Ich habe das aber ganz wenig nur. Also es hieß ja eigentlich mal die Sendung mit. Und jetzt habe ich das aber in der Podcast mit.
Ah.
Weil der Begriff ist ja mittlerweile durchaus in der deutschen Mitte angekommen, nicht? Frau Eichler, sind Sie noch da?
Ja, ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich das ja wieder.
Ach so, das vergessen. Noch
Als du sagtest, ich habe die Sendung umbenannt, dachte ich ja kurz, für Töne ist das Einzige, was nach Profis klingt bei uns. Dieser geniale Name ist unabänderbar.
Ja, das stimmt.
Obwohl die Audioqualität ist auch schon recht.
Die ist anständig,
Profi-ich.
Das muss man schon sagen. Nee. Ne?
Kann ja nicht jedes Gerät auf dem Level funktionieren. Also die Gehirne, das wäre einer zu viel.
Ja, nee, das. Das kann man von uns auch nicht verlangen.
Aber auch schon irgendwie, oh, wunderbar. Zu Beginn der Sendung, die erstmal die Sendung umbenennt. Finde ich gut.
Ja, das.
Wunderbar. Wilde Zeiten,
ja.
Liebe HörerInnen. Wilde Zeiten. Als ob das hier alles gewesen wäre. Gut, dann wollen wir doch mal in die Sendung, die jetzt ein Podcast wieder ist, rüber rutschen.
Oh ja.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Nicht geändert hat sich, dass wir drei Alben dabei haben, wie so oft auch wunderschön gemischt. An Albion hören wir mit Medieval Polyphony in England. Dann geht es weiter mit Woman on the Internet von Orla Gartland. Und zu guter Letzt die Klaviersonate 3, Opus 5 und 7 und die Fantasien Opus 116 von Johannes Brahms, gespielt von Adam Lallum. Und für alle, die uns nicht über OKW hören, gibt es anschließend wieder eine Weinprobe. Und zwar haben wir einen halbtrockenen Regent-Rotwein vom Weingut Manfred Werner dabei. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir gehen ganz weit zurück, jedenfalls musikalisch, natürlich nicht, was das Ensemble angeht und was das alles angeht. Die KünstlerInnen sind natürlich nicht von der Zeit, aber die Musik ist mal wieder aus der Zeit der Renaissance. Und jetzt kommen wieder Namen, da weiß ich immer nicht genau. Also ich gehe davon aus, dass das Ulgas Ensemble heißt, weil das ja Belgien ist.
Ja.
Und Paul van, ja, Neef oder Neve?
Neve bestimmt.
Neve?
Ja, Neve.
Na gut, nennen wir ihn mal Paul Vaneve und Ögas Ensemble und das Album heißt En Albion oder En Albion. Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall heißt es Medieval Polyphony in England. Das kann ich, das weiß ich. So heißt das Album. Nun, dieses Ensemble, dieses Ögas Ensemble ist ein belgischer Chor für alte Musik und das Ganze wurde 1971 von eben jenem flämischen Dirigenten, nämlich von Paul van Nevel gegründet. Nun, dieser Chor konzentriert sich überraschenderweise auf die Renaissance. Der Name des Ensembles bezieht sich auf eine bedeutende Handschrift aus dem 13. Jahrhundert, eine der wichtigsten Handschriften zur Musik des Mittelalters, nämlich den Codex Las Huelgas, in dem Fall, ich glaube, oder wie man das auch immer ausspricht, das ist jetzt Spanisch, das muss irgendwo, das kommt da irgendwo aus dem Spanischen und wie man das ausspricht, weiß ich nicht.
Dann wäre es wahrscheinlich das Huelgas.
Ah, Huelgas, okay. Sehr schön.
Nach 3 Jahren Spanisch würde ich mal tippen vielleicht.
Sehr schön. Das ist, nicht, ist immer, nicht gut, immer gut, Expertin bei sich zu haben, das ist sehr schön. Expertin. So, Paul van Nevel ist ein belgischer Dirigent, Musikwissenschaftler und Kunsthistoriker und der hat eben 1971 dieses Ensemble auch gegründet und er und dieser Chor sind dafür bekannt, wenig bekannte polyphone mittelalterliche Werke aufzuführen und die Aufnahme, die wir auf diesem Album besprechen wollen, enthält eben nun Musik dieser Zeit, also der Renaissance, also Musik von KomponistInnen, die polyphone Musik komponierten, bevor der Barock überhaupt in die Ohren der Menschen gelangte. Frau Eichler.
Wunderschön. Das war mal wieder so ein richtig schöner Abstecher in was ganz anderes. Und ich habe festgestellt, wie schade das ist und schon immer war, dass wir so wenig Chormusik hören. Wir sollten mehr Chormusik hören. Vor allem so alte Chormusik. Das ist einfach nur schön und von sich aus schon. Also es hat so eine transzendente Qualität, finde ich. Dazu trägt natürlich auch sehr bei, wie und wo das Ganze aufgenommen wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das in der Kapelle aufgenommen worden, das hört man. Und dieser wunderschöne, klare Klang und diese ja, besondere Art von Harmonien, die man davor und danach in der Musik nicht mehr in dieser Form gehört hat, ist so ätherisch irgendwie. Man fühlt sich gleich irgendwie wie in einer erhabenen Sphäre. Es ist wunderschön. Selbst ohne historischen Kontext macht das etwas mit einem. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das dazu beigetragen hat, Menschen von Religion zu begeistern, wenn es, also bei den religiösen Stücken, wenn ich das richtig verstanden habe, sind nicht alle Stücke hier, haben religiösen Hintergrund, sondern da sind auch Lieder dabei. Und die sind auch verhältnismäßig unterschiedlich dafür, dass sie mit einer vergleichbaren Besetzung und alle in diesem wunderschönen, klaren Gesangston vorgetragen werden, sind sie rhythmisch und bezüglich der Harmonien zum Teil recht unterschiedlich. Kommen anscheinend auch aus, also oder beziehen ihre Quellen, ihre Einflüsse aus verschiedenen Ländern, obwohl das alles englische Musik ist, aber also französische Einflüsse, lateinische Lieder, was war noch dabei? Irgendwas vergesse ich. Und das hat sehr viel Spaß gemacht zu hören. Also diese 13 Lieder, jedes einzelne hat mir gut gefallen. Hervorzuheben sei vielleicht, wie hieß es gleich, Absalon Philimi fand ich sehr spannend. Das war einfach sehr hat sehr viel mit Stille gearbeitet, das hat mir gefallen. Es war fast schon gruselig an Stellen und hat also sehr intensiv. Und ja, das lässt sich vielleicht herausheben. Ah, genau. Virgo Salvavit Hominem. Das war so sehr, sehr erhaben, besonders erhaben in dieser illustren Runde. Also an der Stelle echt eine Hörempfehlung. Wer nicht direkt zurückschreckt, wenn er die ersten Töne hört, dieser wunderschönen Chorstücke, der wird sich, glaube ich, darin geradezu suhlen können. Das ist wirklich toll. Wir brauchen mehr solcher Musik, davon hören wir zu wenig.
Ja, oha, schon wieder Renaissance, das hatten wir ja vor, so unlängst quasi, ist ja gar nicht so lange her. Diesmal aber gesungen und nicht gespielt. Wir haben es also hier mit Vokalwerken zu tun. Hier werden also keine Instrumente gespielt, außer die Stimmbänder, nicht? Wir hören hier samt und sonders Gesang und sonst gar nichts. Und das klingt erstmal ziemlich toll. Es klingt vor allem gar nicht so altbacken, wie man denkt. Ganz im Gegenteil, ja. Die Polyphonie hier ist extrem modern. Hier werden Akkorde gesungen, die erst sehr viel später wieder modern wurden. Also da ist sowohl der Barock als auch die Romantik weniger modern gewesen. Und das allein ist ja schon spannend. Also erst Komponisten wie zum Beispiel Brahms haben sich wieder mehr für diese Septakkorde in der Musik interessiert. Denn das zeichnet diese Musik unter anderem aus, dass hier Akkorde gewählt werden, die mit der Klassik, die wir so im Kopf haben, so gar nichts zu tun haben, obwohl diese Musik ja viel älter ist. Dennoch hat es lange gedauert, bis die KomponistInnen sich wieder auf diese Geschichten eingelassen haben. Wenn man die Spätwerke von Johannes Brahms hört, dann hört man eine Rückbesinnung auf diese Musik. Diese Musik hört sich viel weniger alt an als manch romantisches Werk. Produziert ist das alles wie immer bei klassischen Aufnahmen, muss man ja fast schon sagen, mal wieder richtig gut. Da gibt's ja, das ist ja fast schon Running Gag. Es macht schon wieder Spaß, dieser Produktion zuzuhören, muss man ganz ehrlich sagen. Und der Chor fügt natürlich das Seinige hinzu. Ausgezeichnet gesungen, muss man sagen. Ein Chor, der hier eine ganze Menge Erfahrung einbringt. Und das hört man natürlich auch. Die sind zu Hause in diesem Genre. Die sind einfach in der Renaissance zu Hause. Die wissen, was sie da tun. Das hört sich ganz, ganz fantastisch an. Du hast ja schon sehr viel kluge Sachen dazu gesagt. Im Übrigen handelt es sich um einen gemischten Chor, also singen hier nicht nur Männer, sondern zum Glück auch Frauen. Ich weiß gar nicht, ob das damals auch so war, als die Stücke entstanden sind. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber es ist auf jeden Fall glücklicherweise so. Wie dem auch immer sei, es macht Spaß, diesem gemischten Chor zuzuhören, diesem grandiosen Chor unter offensichtlich einem Menschen, der, ja, unheimlich viel Spaß und Engagement und Herzblut in diese Musik reinlegt, so wie der Chor natürlich auch. Also das macht schon sehr viel Spaß, dieses Album. Und deswegen, und nicht nur deswegen, aber weil das Album im Jahre 2021 erschienen ist, dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Siehst du, das habe ich das letzte Mal auch vergessen, jedes Mal zu sagen, diese Skala. Kaum bist du nicht da, schon läuft alles schief. Das ist ja wirklich nicht zu fassen.
Alles fällt auseinander. Oh, guckt man einmal nicht hin. Mann.
Hör mir auf.
Machen wir es heute einfach zweimal. Und ich sag's auch, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, gebe ich dieser wunderbaren Aufnahme ein Rent. Die ist toll.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch von mir bekommt diese Aufnahme selbstverständlich ein Rent. Also, wir haben gehört, das Ölgas-Ensemble unter der Leitung von Paul von Neve, und wir haben das Album gehört. En Albion, sage ich jetzt einfach mal, Medieval Polyphony in England. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Und damit kommen wir zu etwas ganz anderem, wie so häufig bei uns. Wir kommen zu... Tja, was ist das? Indie, Folk, Pop, Rock, irgendwie sowas. Wir kommen zu Orla Garland. Die heißt bürgerlich Orla Joan Garland, ist eine irische Singer-Songwriterin und Gitarristin aus Dublin, die vor allem auf YouTube bekannt geworden ist. Dort hat sie Cover-Songs performt, ist dadurch bekannt geworden und bis Juni 2021 damit insgesamt über 21 Millionen Aufrufe erhalten. Sie selbst beschreibt ihre Musik als Folk-Pop und ihre Einflüsse benennt sie mit Joni Mitchell, Regina Spektor und Imogen Heap. Sie veröffentlichte ihre erste EP dann schon 2011, Laughing at My Own Jokes hieß das Ganze. Die EP wurde mittlerweile von den meisten Streaming-Plattformen gelöscht und als erste offizielle EP von ihr gilt mittlerweile Roots. Dieses Jahr hat sie aber nach einigen weiteren EPs nun ihr erstes volles Album veröffentlicht und das heißt Women on the Internet. Und wir hören erstmal, was Herr Martinsen zu sagen hat.
Ja, der sagt erstmal hoch. Da denkt man, da kommt was ganz Klassisches, so Singer-Songwriter-Gedöns und dann kommt da was ganz anderes. Also was sehr viel Moderneres. Da war ich erstmal positiv überrascht. Und das ist ja nun doch eher alles Indie hier und weniger so Singer-Songwriter, wie ich das so mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Also eher so Singer-Songwriter-Folk-Pop, elektronische Beats, Synthes, und all so Geschichten untermalen die Songs. Das, ich weiß nicht, also da dachte ich dann so eine Zeit lang, ja, Pop, okay, Folk, Also irgendwie nicht so richtig, dachte ich so. Das ist eher so Indie-Pop mit ein bisschen Folk. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch im irischen Radio hoch und runter läuft. Also könnte es zumindest. Ich bin mir sicher, dass die irischen Menschen das in den entsprechenden Sendern hoch und runter laufen lassen. Das ist so richtig schöne Popmusik. Melodiös, eingängig, modern. Nun ist ja die Popmusik in den letzten Jahren eher gebeutelt, muss man sagen. So richtig wichtig ist das ja nun alles nicht mehr. Und ich fürchte, daran wird auch dieses Album nicht wirklich was ändern. Muss es ja aber auch nicht. Reicht ja auch erstmal, wenn man ein gutes Album macht. 38 Minuten ist das Ganze kurz, sehr gut. Ne? Wir haben es hier also mal wieder mit einer schönen Vinyl-Albumlänge zu tun. Das ist ja immer gut. Ihr wisst ja, wie ich diesbezüglich ticke. Insgesamt kann man sagen, dass dieses Album auch in den späten 80ern bzw. frühen 90ern hätte sein können, mit so ein paar Abstrichen, ein paar moderne Sachen, die da noch drin sind, aber hätte sich da auch durchaus gut gemacht, jedenfalls was einige Aspekte dieses Albums angeht. Trotzdem ist das kein Album der 80er oder 90er. Was man hier hört, gehört schon ganz eindeutig in die 20er des aktuellen Jahrhunderts. Das gefällt mir. Aber jetzt kommt natürlich wieder das Übliche. Ihr ahnt es schon, jetzt kommt wieder die Frage aller Fragen. Wird dieses Album es auf die Long- oder Shortlist der Alben des Jahres des Herrn Martinsen schaffen? Und da lautet die Antwort im Moment, nicht nur im Moment, da lautet die Antwort eher nein. Also, sehr erfreuliches Debütalbum, mag ich. Aber auf die Long- oder Shortlist kommt es bei mir wahrscheinlich, nur mit Sicherheit nicht.
Ja, da kann ich vieles nur wiederholen, das spare ich mir mal direkt. Auch ich fand dieses Album ziemlich gut. Also mir gefällt, dass sie häufiger mit Rhythmen spielt. Das klingt alles relativ originell dafür, dass es doch immer sehr folkig bleibt und häufig auch sehr poppig bleibt. Nicht überall, aber doch an vielen Stellen. Sie schreibt hier aus der Sicht einer Mitzwanzigerin. Woman on the Internet spricht auch schon dafür, dass das auch so ein bisschen so ein Generationenalbum sein sollte und all unsere Merkwürdigkeiten dieser Tage mit abbildet. Das gelingt ihr an vielen Stellen ziemlich gut. Ich finde sie, ihre Art von Poesie mag ich gerne, mochte ich auch vorher auf den EPs schon recht gerne. Und auch für mich ist es kein Album für die Longlist für die Alben des Jahres. Deswegen bekommt es von mir wahrscheinlich ein ziemlich schnelles Läuft. Denn es hat mir unheimlich gut gefallen, aber ich fürchte, es wird nicht hängen bleiben.
Dem schließe ich mich natürlich an. Das Album bekommt auch von mir ein Läuft.
Es gab ein Läuft von Herrn Martinsen und ein Läuft von mir für Woman on the Internet von Orla Gartland.
Und wir kommen mal wieder zu was völlig anderem. Wir gehen zurück in die Klassik, aber nicht zur Renaissance, sondern jetzt zur Spätromantik. Jedenfalls was den Zeitpunkt angeht, was die Musik angeht, darüber kann man wieder streiten. Und wir kommen zu Adam Lallum und der spielt Johannes Brahms und zwar die Klaviersonate Nummer 3, Opus 5 und 7 Fantasien, Opus 116. Interessante Kombination. Adam Lallum ist ein französischer Pianist und Kammermusiker, der begann als 10-Jähriger Klavier zu spielen. Das ist ja eigentlich relativ spät, ne? Für so Pianistinnen, die sind ja normalerweise ein bisschen früher unterwegs. 1999 studierte er dann aber schon als 12-Jähriger, jetzt holt er also wieder auf, am wie spricht man das auf Französisch aus? Das weiß ich nicht.
Conservatoire?
Ja, wahrscheinlich,
ich weiß nicht, ne? Was hast du vor dir?
Conservatoire National de Toulouse.
Ja, das klingt richtig.
So, also mit 10 angefangen, mit 12 am Konservatorium gewesen, ja, haben wir alles wieder aufgeholt, da war die Welt wieder schön. Er wechselte dann nach Paris im Jahre 2002. Während seiner Studienjahre in Paris konzertierte er mit bedeutenden Musikern. Lallum ist ein Kammermusiker und Solist, der regelmäßig auf verschiedenen Festivals zu Gast ist. Und auf diesem Album nun spielt er eben zum einen die dritte Klaviersonate von Brahms ein und die 7 Fantasien. Nun die Klaviersonate Nummer 3 wurde in dem Artikel Neue Bahnen ganz berühmt in der neuen Zeitschrift für Musik, die es sage und schreibe bis heute gibt. So euphorisch besprochen, dass das als der Durchbruch von Johannes Brahms gesehen werden kann. Es gibt in dieser Sonate entsprechend viele Referenzen in Richtung Schumann. Die Sonate wurde 1854 in Leipzig von Hermann Richter uraufgeführt. Ja, und dann sind da noch die Fantasien Opus 116, ein sehr spätes Werk für Klavier von Johannes Brahms, im Sommer 1892 im österreichischen Ischl komponiert. Das Stück besteht aus 7 Sätzen und das Stück wurde im Dezember 1892 von Nikolaus Simrock veröffentlicht. Frau Eichler.
Was für eine, also das ist kein Wunder, dass seine Biografie so aussieht, mit 10 Klavier spielen lernen und mit 12 irgendwie auf Konzertreise gehen. Ich fand es unheimlich faszinierend, dieses Handwerk zu hören von Lalume. Ich habe schon, als ich meine Notizen machen wollte, keine Worte gefunden und finde sie jetzt erneut nicht, auch spontan nicht, diese, ich will immer sagen Power, und das ist ein falsches Wort, diese Intensität, mit der er spielt, gefiel mir unheimlich gut. Gleichzeitig ist es ja nicht so, als würde er in die Tasten hauen wie verrückt, sondern er weiß das sehr gezielt einzusetzen und zu modulieren. Auch hier wieder eine hervorragende Aufnahme, die ich sehr genossen habe, für die allein es sich sehr lohnt, sich gute Kopfhörer anzuschaffen. Und auch die Stücke haben es natürlich, also wer Brahms mag, ich glaube, dass diese Klaviersonaten und die Fantasien einfach sehr gute Beispiele für zwei verschiedene Brahmse sozusagen sind, zwei verschiedene Lebensalter und zwei verschiedene Kontexte, in denen er geschrieben hat. Und das ist einfach nur toll zu hören. Ich war sehr begeistert. Gleichzeitig klingt es dann wiederum nicht anders genug, sodass ich fürchte, dass es sich nicht genug abhebt von den anderen klassischen Alben dieses Jahr. Aber das mag sich noch ändern. Das ist definitiv ein Album, das ich noch ein paar Mal hören werde, um diese vielen kleinen Schätze rauszuhören, die sich beim ersten, zweiten, dritten Hören überhaupt nicht so schnell begreifen lassen, jedenfalls von meinem langsamen Gehirn.
Ja, die 7 Fantasien passen natürlich ganz gut zu dem ersten, was wir gehört haben, denn diese späten Stücke von Brahms, da hat er sich ja ein bisschen wieder an die Renaissance und an diese ganz alten Sachen orientiert, hat die Musik in ganz viele kleine Zellen aufgeteilt, was das Ganze sehr modern gemacht hat. Nun, sehr dynamisch geht Lalume die dritte Sonate von Brahms an, muss man sagen. Insgesamt ist er, was das Tempo angeht, eher durchschnittlich unterwegs. Julius Katchen zum Beispiel ist hier insgesamt ein wenig schneller oder sogar eine Ecke schneller. Lalume spielt Brahms eher ein wenig so, wie viele PianistInnen Beethoven spielen würden, hatte ich das Gefühl. Das ist natürlich eine Möglichkeit, Brahms zu interpretieren. Ich persönlich mag es aber lieber ein bisschen lyrischer, zumal sich Brahms ja hier in dieser Sonate auf Schumann bezieht und nicht auf Beethoven. Und da finde ich, könnte es dann auch eher hingehen. Das ist aber eine Geschmacksfrage. Heißt aber nicht, dass Lalume nicht recht hat. Ich mag es nur anders ein wenig lieber. Er mag es halt so lieber, das ist dann halt so. Also mir wäre es lieber, wenn es ein bisschen mehr im 19. Jahrhundert, so wie man es heute spielen würde und speziell Brahms heute spielen würde, wäre. Er hat es halt eher so ein bisschen schwer und tief und ernst und mithilfe von Dynamik, die er sehr betont hat, gespielt. Also im Prinzip sehr deutsch in Anführungszeichen, wenn man so will. Also deutsch im Sinne des 20. Jahrhunderts, so. Also was ich sagen will, ist, er spielt Brahms auf dem Klavier so ein bisschen so wie Karajan seine Symphonien mit den Berliner Philharmonikern in den 80ern hat spielen lassen. Also oder wie Thielemann meinetwegen heute mit den Dresdnern das Ganze vielleicht spielen lassen würde. Das ist okay und auch sicher nicht verkehrt. Aber ich habe es dann doch lieber etwas moderner. Und das gab es dann schon in den 60ern von Julius Katchen zum Beispiel. Das ist so meine Referenz, was das angeht, was die Klaviersachen von Brahms angeht, nicht nur meine. Hier wird also eher ein Brahms-Bild, sagen wir mal, des 20. Jahrhunderts gespielt. Also damit meine ich nicht weniger dynamisch, sondern eher weniger legato. Ich mag es eher ein wenig schneller und weniger legato-isch, sozusagen. Was man auf diesem Album auf jeden Fall auch natürlich wieder hört, ist, dass Brahms einfach großartig komponiert hat. Fantastisch. Und das hat er sehr schön rausgestellt. Du meine Güte, sowohl die Sonate Nummer 3 als auch die Fantasien, das ist ja schon wieder richtig großes Kino, ne? Also es macht schon Spaß. Also gerade letztere, die ja nach einer längeren Pause entstanden sind, Brahms hatte ja längere Zeit nichts mehr für Soloklavier komponiert, sind natürlich als herausragend zu bezeichnen. diese kleinen Zellen, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die dann zu einem Ganzen zusammengeklöppelt werden, was ja die letzten Stücke von Brahms auszeichnet, das ist schon sehr beeindruckend und auf was sich ja dann auch Schönberg berufen hat. Und das hört man natürlich auch auf dieser Aufnahme und das ist natürlich hervorragend. Und hervorragend ist natürlich auch wieder die Produktion. Es zieht sich ja wirklich durch, da gibt es gar nichts zu meckern. Und dennoch gibt es für mich bessere Aufnahmen, nicht zuletzt die von Julius Katchen, die für mich über alle Zweifel erhaben ist. Aber das heißt nicht, dass diese Aufnahme nicht fantastisch ist. Das heißt nur, dass ich eine andere Art von Spiel bevorzuge. Das ist alles. Jetzt müssen wir dieses Album und dürfen wir dieses Album natürlich auch mal wieder bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Unserem ersten Album habe ich ein Rennt gegeben. Daran reicht es nicht heran. Ich gebe ihm ein ebenfalls schnelles Läuft.
Ja, auch da schließe ich mich an. Auch ich gebe diesem Album ein sehr hübsches Läuft. Sehr erfreuliche Aufnahme, auch wenn sie nicht ganz meinen Geschmack trifft. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht gut ist, sondern dass ich es eben anders lieber hören würde. Trotz alledem hervorragend, kann ich nur empfehlen, also wer Brahms kennenlernen will, das ist vielleicht ein sehr schönes Album genau dafür, wer Brahms mal so mit den Solo-Klavierwerken kennenlernen will. Also, wir haben gehört die Klaviersonate Nummer 3, Opus 5 und die 7 Fantasien, Opus 116 von Johannes Brahms, gespielt von Adam Lallum. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
An dieser Stelle verabschieden wir uns wie immer von allen RadiohörerInnen und wenden uns für unser letztes Segment dem Wein zu. Wir versuchen, Herrn Martinsen zu kurieren von seiner letztwöchigen schlechten Erfahrung mit einem merkwürdig schiefgegangenen Wein und sind aber weiterhin beim Weingut Manfred Werner aus Kirschroth im rheinland-pfälzischen Nirgendwo liegt Kirschroth und dort liegt auch dieses Weinbaugebiet. Wir haben heute einen halbtrockenen Regent-Rotwein, der vom Merxheimer Römerberg kommt. Das ist ein schöner Name. Es handelt sich dabei um einen Rotwein von 2020 mit einem Restzucker von 12,1 Gramm pro Liter. Also nicht so schlimm wie der Bacchus, den wir vor zwei Wochen noch hatten. Oder so gut. Und 5,2 Gramm pro Liter Säure. Das klingt doch erstmal nach etwas Machbarem.
Ja. Also das ist jetzt kein Bernstein. Das, nee. Das ist tiefrot, dunkelrot. Da kann man auch nicht durchgucken. Also.
Aber eine schöne Farbe, finde
ich. Ja, total. Total schöne Farbe. Ja, dann riechen wir doch mal diesen nicht durchschaubaren Wein sozusagen. Da kann man echt nicht durchgucken.
Oh, das ist aber doch recht, riecht erstmal noch recht süß für so einen halbtrockenen.
Ja, aber auch würzig, tanninig.
Ja.
Früchte sind ein bisschen, die sind da, aber er ist noch sehr zurückhaltend, finde ich. Ist halt jung.
Ja, stimmt schon. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, der riecht ein bisschen klebrig. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Nee. Der hat so ein, ja, vielleicht sind das die Tannine. Bin ich gespannt, was ich da.
Bisschen holzig. Tja. So langsam kommt ein bisschen Frucht.
Ja, die hätte ich zuerst in der Nase, interessanterweise, aber.
Wie heißt denn das Zeug, was ich nicht mag? Nelke.
Oh, ja.
Ich rieche Nelke.
Oh, oh, dann geht's ja schon los.
Das ist insgesamt eher auf der würzigen Seite, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ansonsten.
Ja, viel mehr gibt sich da jetzt noch nicht.
Ist noch relativ verschlossen. Ja. Hat was Fleischiges, finde ich so.
Was Fleischiges, ja. Okay.
Ja.
Oh Gott, oh Gott, fleischig. Ja gut, dann probieren wir doch mal.
Ja, probieren wir mal. Ja, zum Wohl.
Prost. Zum Wohl. Also schmeckt auch würzig.
Mhm. Auf der Zunge aber ein bisschen fruchtiger, finde ich, aber im Nachklang jetzt sehr, sehr würzig wieder. Hm. Sehr tanninig. Ach, schwieriger Wein für mich.
Hm. Ja. Verstehe ich. Also ich finde ihn auch nicht so interessant, aber ich finde ihn auch nicht schlecht. Also es ist mehr so von einer Kategorie, kannst du machen, kannst du lassen. Kannst du mitbringen zum Verschenken. Hm. Nicht zum Verschenken, aber zum Essen oder so.
Der hat schon eine gewisse Restsüße. finde ich, gerade auf der Zunge.
Ja.
Aber jetzt der Nachklang, oh, der gefällt mir nicht.
Wegen der Nelke, oder?
Er ist mir allgemein zu tanninig. Also Gerbstoffe nennt man das ja auch. Ja, ich bin ja mehr so ein Früh-Spätburgunder-Fan. Also ich mag's, oder Sangiovese, ich mag's fruchtig. Das ist so.
Ja, nee, das ist doch wenig hier.
Der ist vielleicht auch noch ein bisschen jung, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen. Der ist ja der ist ja gerade mal ein Jahr alt, das ist ja natürlich auch sehr wenig.
Ja.
Die ist ja gerade gewesen, die Ernte, ne?
Ja. Der hat nicht lange gelegen. Dann sehen wir mal, wie das nächste Woche mit dem Lieblichen dann aussieht. Ob der das, ja, so die Jungheit besser übersteht.
Ja, meistens übersteht, das ist ja klar. Die schmiegen sich natürlich mehr an. Der hier ist noch, ja, jung halt. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man dazu was sehr Herzhaftes, also einen herzhaften Käse oder so,
ja,
dann kommt der bestimmt.
Ja, so eine Käseplatte oder irgendwie so.
Muss aber schon
braten.
Muss aber ein kräftiger sein. Also ein richtiger, da glaube ich, kann er gut gegen an.
Ja. Das ist eine gute Idee.
Ja.
Jetzt weiß ich, was ich mit dem Rest der Flasche mache.
Ja. Aber für sich alleine steht er, ist er zu jung. Ja, also mehr als 3 Punkte kann ich da nicht geben.
Ja, da schließe ich mich aber an. Nee, für 4 reicht das nicht. Ich mag den zwar, glaube ich, lieber als du, aber der ist noch ganz schön grün hinter den Ohren.
Ja, aber es ist auch ein bisschen unsere Schuld. Die hätten wir ein bisschen liegen lassen müssen, beide. Also der davor auch. Also die sind einfach zu jung.
Na gut, also es gab für den Regent Rotwein den Halbtrocknen vom Weingut Manfred Werner 3 Punkte von Herrn Martinsen und 3 Punkte von mir.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder Musik und Wein.
Oh ja, wir haben wieder jung und alt und klassisch und modern und alles dabei. Wir hören Future Past von Duran Duran. Wir hören Auf der Suche von Nora. Und wir hören die Orchestral Works von Béla Bartók vom Helsinki Philharmonic Orchestra unter Susanna Melki. Ach ja, das ist ein toller Name.
Ich freue mich.
Melki. Sehr schön. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann noch einen lieblichen Rotwein vom jetzt schon so oft verkosteten Weingut Manfred Werner. Keine Sorge, wir werden irgendwann auch wieder woanders landen, regional.
Ja, und zwar in Franken, gell?
So sieht's aus.
Aber keine Sorge, wir werden auch noch in Rheinhessen und sonst überall. Das wird schon alles, keine Sorge. Genau, bis dahin, bis das alles soweit ist, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.